Ihr Lieben, wir befinden uns ja gerade in der Reihe zur Nachfolge. Das ist unsere Predigtreihe, Nachfolge, Jesus nachfolgen. Und wir haben schon viele knackige Predigten gehört. Und heute kommt, glaube ich, die nächste herausfordernde Predigt, die nicht unbedingt so stark in das Horn reinbläst, Jesus hat dich so lieb und es ist alles so wunderbar, sondern es geht wieder ordentlich rein. Und das liegt, glaube ich, nicht nur an mir, sondern es liegt vor allem am Predigttext, der einfach echt sehr, sehr klar und sehr direkt in unser Leben reinspricht. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, koste es, was es wolle. Und ich weiß nicht, wo ihr so einen Satz vielleicht schon mal selbst gesagt habt oder auch schon mal gehört habt. Vielleicht bei einer Hochzeit, wo ihr dann eurem Trauzeugen oder Trauzeugin gesagt habt, hey, ich komme auf jeden Fall, koste es, was es wolle. Oder irgendwie so der Geburtstag von einem richtig guten Freund oder richtig guten Freundin, wo man sagt, ich bin auf jeden Fall da, koste es, was es wolle. Ich bin so einer. Wer mich kennt, der weiß das. Ich habe manchmal so Kopfkino und dann kommt so der Superheld Mose und dann geht es so darum, dass ich meine Familie retten muss oder irgendwie irgendwelche anderen Leute retten muss. Und dann ist so dieser Aspekt so drin, egal was dem passiert, ich werde alles geben, ich werde es zu ihm geben, koste es, was es wolle. Und dieser Satz, koste es, was es wolle, der drückt etwas aus. Und zwar, das ist eine Haltung, dass mir nichts wichtiger ist als diese Person. Ich bin bereit, alles hinzugeben, ich bin bereit, alles aufzugeben, um zu dieser Person zu kommen. Egal, was die Kosten sind, ich bin bereit, diese Kosten zu tragen, um bei dieser Person zu sein. Und genau um diese Haltung geht es heute in dem Text, den wir uns anschauen werden. Denn wenn es um Nachfolge geht, sagt Jesus im Grunde genau das. Er sagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann musst du bereit zu sagen, koste es, was es wolle. Und wer eine Bibel dabei hat, darf jetzt gern einmal die Bibelstelle mit aufschlagen. Wir lesen uns die einmal gemeinsam durch. Die steht in Lukas 14, die Verse 25 bis 35. Lukas 14, Verse 25 bis 35. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und ich hasse seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn der Grund gelegt ist und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 ausrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist nun gut. Aber wenn auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja. Danke, Jesus. Jesus ist unterwegs und eine große Volksmenge läuft ihm hinterher. Leute, die begeistert von ihm sind, die das irgendwie spannend finden, was er erzählt, die das gut finden. Seine Jünger sind auch mit dabei, also Leute, die sehr nah an ihm dran sind. Und Jesus dreht sich dann irgendwann um und spricht dann diese Volksmenge an und stellt klar, mit den ersten Sätzen, die er sagt, wem ich nicht wichtiger bin als Mutter und Vater, nicht wichtiger als seine Frau und seine Kinder, der kann nicht mein Jünger sein, der kann mir nicht nachfolgen. Das funktioniert nicht. Dieses Hassen, das ist steht für Zurückstellen. Da geht es nicht nur um Emotionen hassen, sondern es geht um das Zurückstellen. Ich muss wichtiger sein als eure Mutter, als euer Vater, als eure Frau, eure Kinder, als eure Brüder und eure Schwestern. Und wer das nicht macht, der kann mir nicht nachfolgen. Und dann redet Jesus weiter und bringt so ein Bild und von einem Turmbau und sagt, und wer einen Turm baut, sich aber der Kosten nicht bewusst ist, ja, dieser Turm, der geht in die Hose. Das wird am Ende in einer Bauruine enden. Und die Leute werden dastehen und werden lachen. Wenn man das überträgt, kann man sagen, du fängst an, einen Turm zu bauen oder du beginnst mit der Nachfolge, aber du kannst es nicht beenden, weil du nicht bereit warst, die Kosten zu überblicken. Und irgendwann werden die Kosten zu hoch und du musst alles aufgeben und es bleibt bei so einer Bauruine. Es bleibt bei einer nicht vollkommenen Nachfolge. Das gleiche Bild ist das mit dem Krieg. Wenn man ausrückt, auch da, du musst dir kostenbewusst sein, ansonsten lässt es lieber sein. Und dann setzt Jesus nochmal einen drauf, wiederholt eigentlich das, was er davor gesagt hat mit den Brüdern und Schwestern und der Familie, setzt aber noch einen drauf und sagt, hey, es ist nicht nur deine Familie, es ist nicht nur du selbst, sondern es ist alles, was du hast. Wenn du nicht allem entsagst, was du hast, dann kannst du mir nicht nachfolgen. Und er schließt dann mit diesem Bild, das ist von dem Salz, das kraftlos geworden ist, das fade geworden ist, kann man auch sagen, was eben nicht mehr würzt, was keinen Geschmack mehr hat. Und er sagt, das nützt nichts mehr, es würzt nicht mehr. Auch in anderen Worten, wenn deine Nachfolge kraftlos geworden ist, fade, kompromissbereit geworden ist, dann ist sie eigentlich nutzlos. Jesus stellt, finde ich, in diesem Text extrem krass diesen Aspekt klar. Wer mit Jesus unterwegs sein möchte, wer mit mir unterwegs sein möchte, der muss bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen und er muss sagen, koste es, was es wolle. Ich bin bereit, alle Kosten auf mich zu nehmen, egal wie groß die Kosten sind, egal was das für mich bedeutet. Ich entsage allem und ich bin bereit, dir nachzufolgen. Schlechte Werbung, glaube ich. Haben sich wahrscheinlich die Jünger auch gedacht, als sie da unterwegs waren. Jesus, du vergraulst ja alle Leute, die hauen ja alle ab, aber. Ja, wir werden jetzt darüber reden, was meint Jesus damit und was ist, glaube ich, der Schlüssel oder was steckt eigentlich dahinter. Ich glaube, wenn Jesus davon spricht, alles aufzugeben, allen zu entsagen, dann spricht er in erster Linie von dem Tod unseres Anspruchs. Von diesem Aspekt, ich habe ein Recht auf etwas. Ich habe ein Recht auf, ja, was auch immer ich als ein Recht irgendwie ansehe. Ich glaube, wenn es darum geht, allen zu entsagen, dann geht es im Kern darum, dass ich sage, ich gebe meine Rechte auf. Ich schmeiße sie nicht in den Müll, sondern ich gebe sie Gott. Mein Recht aufzugeben heißt, ich lasse los, was ich für mein Recht halte. Ich entsage mich meine Rechte. Ich gebe sie in Jesu Hände. Sage, hey Jesus, du bist mir wichtiger als diese Rechte. Und ich will da nachher noch mehr drauf eingehen. Aber das ist ein krasser Widerspruch zu dem, was wir, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft als Trend erleben. Und hey, wir feiern heute Frauentag. Das passt irgendwie nicht so richtig. Ne? Also irgendwie dieses Thema Rechte aufgeben und Frauentag passt irgendwie nicht gut zusammen. Aber ich möchte einmal darüber reden, wo da der Unterschied liegt. Denn historisch mussten Frauen oft unfreiwillig ihr Recht aufgeben. Das war im Bereich der Bildung, das war im Bereich politische Mitbestimmung, wirtschaftliche Selbstständigkeit und noch viele andere Punkte. Und viele Frauen kämpfen nach wie vor darum, um da eine Gleichheit herzuschaffen. Eine Gleichheit in Würde, eine Gleichheit in Chancen, eine Gleichheit in vielen Bereichen. Deswegen ist mir ein Unterschied hier wichtig, den ich machen möchte. Bei christlicher Nachfolge geht es nicht um unfreiwillige Rechteaufgabe. Jesus sagt das nicht und sagt, ich zwinge euch dazu, jetzt das zu machen. Nein, er sagt, hey, aber das ist der ehrliche Weg. Das sage ich euch. Ich zwinge euch aber nicht, das zu machen. Das ist nicht der Zwang. Und wahre Nachfolge, und das ist auch ein großer Unterschied, Nachfolge führt dazu, dass Menschen Rechte bekommen. Wenn ich Jesus nachfolge, dann fange ich an, Menschenwürde zuzusprechen. Ich behandle Menschen mit Menschenwürde. Und wahre Nachfolge schafft Gerechtigkeit. Das ist das Ziel von Nachfolge. Es ist nicht unfreiwilliger Rechteverzicht, Menschenrechte wegzunehmen, sondern es geht darum, dass ich eigentlich in Nachfolge Menschenrechte gebe. Aber das, was Jesus hier anspricht, ist meine persönliche Nachfolge ihm gegenüber und meine Rechte ihm gegenüber, dass ich die abgeben muss, dass ich mich derer entsagen muss. Und er sagt, oder was er damit impliziert ist, wenn ich meine Rechte an Jesus abgebe, bedeutet das, dass ich alles andere an zweite Stelle stelle, dass er an erster Stelle steht und dass nicht mehr mein Anspruch an mein Leben, dass nicht mehr das Recht an mein Leben, meine Wünsche an mein Leben, dass die an erster Stelle stehen, sondern dass Jesus sein Weg, sein Herz, seine Idee für mein Leben, dass das an erster Stelle steht. Und dass ich sage, Jesus gehören dir. Ich finde, das passt, oder ich finde, dass dieser Aspekt von ich entsage allem, das füllt das für mich zumindest immer ein bisschen mit mehr was greifbar. Und ich möchte einmal darauf eingehen, was sind so Rechte, die dazu gehören, was sind Rechte, die ich als meine Rechte ansehe, so in meinem Leben, ganz persönlich auch, aber vielleicht auch generell wie in unserem Leben. Und Jesus sagt es selbst, er spricht von Familie, er spricht davon, von Brüdern, Schwestern, Familie, Eltern und so weiter. Das Recht zu haben, in einer Familie zu sein, da auch immer in Harmonie leben zu können. Laura, du hast letzte Woche darüber gepredigt, dass Jesus das Schwert gebracht hat in Familie. Du hast gesagt, er hat nicht das Schwert gezogen, genau, aber Leute ziehen das Schwert. Das kann auch bedeuten, dass Familie sich gegen einen kehrt in der Nachfolge. Das kann passieren. Und dieses Recht, dann festzuhalten, dass ich da immer in Harmonie leben kann, da sagt Jesus, hey, das funktioniert nicht in der Nachfolge. Das Recht, einen Ehepartner zu haben, eine Ehepartnerin zu haben, das Recht, Freunde zu haben, das Recht, gemocht zu werden, anerkannt zu sein bei Leuten, verstanden zu werden, finde ich persönlich, merke ich immer wieder, es ist für mich eine Riesenherausforderung, gerade im Punkt, wenn ich irgendwie Leuten das Evangelium erklären möchte. Das Evangelium ist irgendwie eine Torheit, ist eine Dummheit in den Ohren von ganz vielen Leuten. Wenn ich das erzähle und das machen möchte, dann muss ich das Recht aufgeben, dass ich verstanden werde. Sonst mache ich das nicht. Wenn ich immer verstanden werden möchte, werde ich nicht das Evangelium erklären. Und nicht in der Klarheit, die es eigentlich hat, weil ich werde wahrscheinlich als Idiot abgestempelt werden. Außer es trifft halt irgendwie den Glauben in Stereo. Meistens werde ich erstmal dafür ausgelacht. Meistens stehe ich erstmal blöd dafür da. Das Recht, klug zu wirken, logisch zu denken und logisch denkender Mensch zu sein, der alles irgendwie perfekt erklären kann. Auch dieses Recht muss ich eigentlich ablegen, wenn ich Jesus ganz nachfolge. Das Recht, einen guten Ruf zu haben, dass alle Leute von mir gut reden und sagen, ja, das ist ein echt ein cleverer, toller, lustiger Kerl, der Benose. Das Recht, gesund zu sein, das Recht, finanziell abgesichert zu sein. Das Recht, wie ein Haus zu haben, ein Auto zu haben, in Urlaub zu fahren. Man kann diese Liste weiterführen. Und mir ist wichtig, hier zu sagen, diese Rechte, das sind nicht Dinge, die falsch sind. Das sind Dinge, die Jesus auch feiert. Jesus liebt Familie, Jesus liebt Freundschaft, Jesus liebt es auch, wenn wir logisch denken, wenn wir klug sind. Er hat kein Problem damit, wenn wir gemocht werden. Das ist gar nicht das Ding. Aber das Problem, was dahinter steht, dass diese Rechte, dass diese Dinge zu unserem Gott werden können und dass sie im Endeffekt zwischen mir und meiner Nachfolge zu Jesus stehen können, weil ich sie wie ein Recht festhalte und sage, ja, bis hier noch nicht weiter. Wenn es bedeutet, dass ich ausgelacht werde, es bedeutet, dass ich keine Familie haben kann, wenn es bedeutet, dass ich nicht mehr gemocht werde, nee, dann bin ich hier raus. Und das spricht dieses Bild an von diesem Turmbau. Dieses Bild von jemandem, der sagt, ja, okay, Jesus, ich folge dir nach, aber der sich nicht alle Kosten bewusst macht, der nicht bereit ist, alle Kosten zu überblicken. Und dieser Turm wird nicht fertig gebaut, weil dort irgendwann eine Grenze der Nachfolge erreicht ist und weil die Person nicht mehr bereit ist, dieses Recht, was da jetzt gerade ja, angegriffen wird oder wo es jetzt gerade dabei ist, wo er sagt, okay, ich bin hier nicht mehr bereit, dieses Recht aufzugeben. Und da endet die Nachfolge. Und da endet es, dass ich sage, okay, ich bin bereit, hier weiterzugehen. Das heißt, Jesus fragt eigentlich oder sagt mit diesem Satz eigentlich auch, hey, was wäre denn der Punkt, an dem ich sagen würde, bis hierhin folge ich Jesus, aber nicht weiter? Denn genau das ist auf der Knackpunkt unserer Nachfolge, wo sich das scheidet. Inwiefern gehe ich hier weiter oder inwiefern gehe ich hier nicht weiter? Und ich glaube auch, dass das Punkte sind, die in unserem Leben ganz oft dann immer wieder angefochten werden. Oder wir kommen in unserer Nachfolge an diesen Punkt, wo es darum geht, wo ich sagen muss, hey Gott, ich bin bereit, dass es mich mein Ansehen kostet. Ich bin bereit, dass es finanzielle Unsicherheit bedeutet, wenn ich der Nachfolge. Das sind alles Punkte, die kommen in der Nachfolge. Ich glaube auch, die werden besonders angegriffen oftmals. Und da entscheidet sich, bin ich bereit weiterzugehen oder lasse ich es da fallen. Und Jesus spricht genau das an. Und Jesus sagt das nicht einfach so, sondern er hat selbst vorgelebt. Und ich finde, das ist das Schöne. Ich lese dieses Recht aufgeben als ein göttliches Prinzip, was Jesus selbst uns vorgelebt hat. Und wir lesen das in Philipper 2, 5 bis 8. Ich habe das jetzt aus der Neues Leben Übersetzung, Philipper 2, 5 bis 8. Ein Freund von mir hat da mal gesagt, dass er nennt das so die Karriereleiter Gottes. Und ich finde, das passt mir sehr gut. Da steht, obwohl er Gott war, also Jesus, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Und er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Jesus selbst hat uns das vorgelebt. Jesus selbst hat das gemacht. Er kam oder hat seine göttliche Gestalt abgelegt. Er hat es nicht festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat sein Recht aufgegeben, Gott gleich zu sein. Kam als Mensch auf diese Erde. Er gab das Recht auf eine normale Geburt auf. Nee, das, er wurde in einer Krippe, in einem Stall geboren, im schmutzigen Stall. Er gab das Recht auf eine normale Kindheit auf. Er war Flüchtlingskind in den ersten Jahre seines Lebens. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Das ist was extrem Hartes, keine schönen ersten Kindheitsjahre. Er gab das Recht auf Heirat und Familie. Er gab das Recht auf ein Zuhause. Jesus selbst sagt, dass hey, der Menschensohn hat kein Zuhause. Sein Zuhause war oft, dass er unter freiem Himmel geschlafen hat mit seinen Jüngern, als er unterwegs war. Er gab das Recht auf materiellen Besitz auf. Es gibt diesen Vers oder diese Situation, wo er sich eine Geldmünze leihen muss, weil er selbst keine dabei hat, weil er nichts besaß. Er gab das Recht auf einen guten Ruf auf. Jesus wurde geboren und hatte in seiner Heimatstadt auch den Ruf eines unehelichen Kindes. Er hatte den Ruf eines falschen Propheten. Als Irrlehrer wurde beschimpft, wurde ausgelacht, wurde ja, von vielen Leuten auch missachtet und hatte keinen guten Ruf. Trotzdem hat Jesus da nicht seine Nachfolge aufhören lassen. Er hat keine Kompromisse gemacht, damit Leute ihn gut finden. Er gab das Recht auf Hilfe von seinem Vater auf. So als er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, sagte er selbst, hey, ich hätte eine Legion von Engeln hierher beten können und die hätten das geregelt, hat er nicht gemacht. Er gab das Recht auf sich zu verteidigen vor dem Hohen Rat, als er angeklagt wurde mit falschen Anklagen. Und am Ende gab es so das Recht auf, an seinem Leben festzuhalten, hat es hingegeben. Und die Frage, finde ich, die sich da stellt, ist, hey, wurde das Reich Gottes durch die rechte Aufgabe von Jesus, wurde das dadurch bestärkt, wurde es dadurch freigesetzt, wurde es eingeschränkt? Oder hat seine Autorität über das Böse darin irgendwie an Kraft verloren, hat es durch an Macht verloren? Und ich glaube, wir können beides mit einem klaren Nein beantworten. Es war genau das Gegenteil. Diese rechte Aufgabe hat ihn frei gemacht, Gott ganz nachzufolgen, ihm ganz den Willen Gottes zu tun und hat das Reich Gottes beflügelt, hat es freigesetzt, da wo er hingegangen ist, weil er frei war, für Gott zu leben, weil er frei war, ganz das zu tun, was Gottes Wille für sein Leben war. Und so ist es auch bei uns, unsere vollkommene Hingabe an Gott, wenn wir unsere Rechte hingeben, das macht uns frei für das, was Gott mit uns tun möchte. Es macht uns eigentlich frei für das, was doch unser Anliegen sein soll, das Reich Gottes entsteht in unserem Umfeld, in unseren Familien, in denen und auf unseren Arbeitsplätzen, da wo wir sind. Weil da nicht mehr diese Frage ist, oh Mann, was denken die Leute von mir? Was ist das, was jetzt mein Arbeitskollege besonders von mir denkt? Oder was ist das, was meine Familie über mich denkt? Sondern meine erste Frage ist, hey Gott, was denkst du eigentlich über mich? Und das macht uns frei. Das macht uns frei für Gottes Willen. Und das ist das, was Jesus dort anspricht. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also, wenn Jesus sagt, entsage dich allem, um mir nachzufolgen, oder Jesus sagt, entsage dich allem, um mir nachzufolgen, dann meint er, hier, gib deine Rechte auf. Gib deine Rechte auf die Sachen, die du als Anspruch in deinem Leben hast, sei das Familie, sei das gemocht zu werden, sei das anerkannt zu werden. Und er sagt, und zeigt es selbst, dass es ein göttliches Prinzip ist, indem er das selbst vorgelebt hat, indem er seine Rechte aufgegeben hat und Leute da reinruft und sagt, hey, macht es mir gleich. Und darin liegt Freiheit, Jesus ganz nachzufolgen und Gottes Reich dadurch durch uns bauen zu lassen. Und es ist im Endeffekt eine Haltung, dieses alle zu uns sagen. Es ist eine Haltung, die sagt, koste es, was es wolle. Ich bin bereit, es aufzugeben. Okay, ihr merkt, es wird nicht leichter als bei Laura. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, der mir darin wichtig ist, weil die Frage ist immer, was ist meine Motivation? Was ist die Grundlage meiner Nachfolge? Was ist die Grundlage dessen, warum ich Rechte aufgebe? Was ist meine Motivation dahinter? Was ist der Grund dahinter? Und der erste Punkt, den hat Andi schon mal klar gemacht, es ist nicht Rettung. Es geht hier nicht um Errettung. Es geht nicht darum, dass wir errettet werden, sondern die Grundlage meiner Nachfolge ist Errettung. Ich bin errettet und dadurch kann ich nachfolgen. Ich bin errettet, ich bin angenommen. Die Gerechtigkeit von Jesus ist meine Gerechtigkeit geworden, durch Glauben allein. Das ist die Grundlage meiner Nachfolge. Und meine Motivation ist auch nicht, irgendwie Recht zu haben in dem Ganzen. So, ich glaube, manchmal fangen wir an, nachzufolgen und wir machen das, weil wir denken, das ist halt das Richtige und damit bin ich moralisch überlegen. Das führt zu Hartherzigkeit und zu moralischer Überlegenheit und das führt nicht zu dem, was wir eigentlich wollen, das Reich Gottes freigesetzt. Wir sehen das in Jesus, ich finde es so krass, er war kein Besserwisser. Er war niemand, der aus Protest einfach nur, weil er dachte, ich weiß es besser, irgendwie gesellschaftliche Normen gesprengt hat, sondern er hat das gemacht, weil er seinen Vater geliebt hat und weil er die Menschen vor allem geliebt hat, denen er begegnet ist. Schon zur Motivation hinter Nachfolge und Emotion hinter Recht aufgeben muss Liebe sein. Muss die Liebe zu Jesus sein. Denn es ist nicht der Verzicht, der mich zum Jünger macht, sondern die Liebe zu Jesus, die da keinen Konkurrenten mehr neben ihm duldet. Also es ist nicht das Ziel von Nachfolge, dass ich alles aufgebe. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du einfach alles aufgibst, um alles aufgegeben zu haben, sondern es geht darum, dass du Jesus so sehr liebst, dass du nichts mehr zwischen dir und Jesus haben möchtest. Du willst diese Liebe haben, die keinen Konkurrenten mehr duldet. Das spricht Jesus dann und sagt, hey, ich möchte, dass ich das Wichtigste bin in eurem Leben und dass da nichts mehr zwischen uns passt, dass da nichts mehr zwischen uns geht. Und das spricht Paulus im 1. Korintherbrief 13, Vers 3 an, in diesem Hohelied der Liebe. 1. Korinther 13, Vers 3. Da steht, wenn ich alles, was ich besitze, den Arm geben würde und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Das ist genau das. Du kannst alles hingeben, du kannst all deine Rechte aufgeben, du kannst all deinen Besitz weggeben. Wenn du das nicht aus Liebe zu Jesus machst, nicht aus dem Grund, dass du sagst, Jesus, ich will dir nahe sein, ich mache das für dich, weil ich dich so sehr liebe, dann hat das Früchte, die wertlos sind. Das macht dich das vielleicht als zum Besserwisser, zum Moralapostel, zu jemand, der überheblich ist. Das macht dich stolz, du denkst, du bist besser als andere Leute. Aber es geht nicht um diese Beziehung. Es geht nicht, weil es hat nicht die Früchte, das Reich Gottes dadurch entstehen kann. Und deswegen sagt Paulus da nochmal so klar und sagt, hey, es geht nicht um den Verzicht. Es geht nicht darum, dass du mir darin toll bist, sondern es geht um die Liebe. Die Motivation dahinter muss Liebe sein. Also die Motivation hinter eigentlich diesem Satz, kostet es, was es wolle, ist Liebe, weil ich Jesus liebe, weil ich keinen Konkurrenten mehr neben Jesus dulden möchte und deswegen bereit bin zu sagen, ich gebe all meine Rechte auf, Jesus, um dir nachzufolgen und in deiner Nähe zu sein und bei dir zu sein. Jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich zu dieser Liebe, wie komme ich da mehr hinein? Das würde den Rahmen, glaube ich, springen, aber ein Faktor, und das war das Thema auch des ganzen letzten Jahres, war ja die Gegenwart Gottes suchen. Und ein Riesenfaktor ist einfach Zeit. So, ich erlebe das in meiner Beziehung mit Swanit, ich erlebe das in Beziehung mit meinen Kindern. Meine Liebe wächst, je mehr Zeit ich mit ihnen verbringe. Wenn ich bei ihnen bin, das macht was mit meinem Herzen, das macht was mit meiner Liebe zu Swanit. Wenn ich nicht mit ihr rede, wenn ich nicht Zeit mit ihr verbringe, dann geht meine Liebe an. Und das ist genau das Gleiche bei Jesus. Ein ganzes Jahr dem gewidmet, weil wir glauben, das ist das Kernelement von all dem, was wir danach leben wollen, ist immer diese Liebe zu Jesus. Und die erleben wir, die spüren wir, nur in der Begegnung mit ihm, nur darin, nur in der Zeit mit ihm wächst diese Liebe. Und deswegen ist es so etwas Kostbares, Zeit mit ihr zu verbringen. Und ja, wir alle leben in unterschiedlichen Lebensphasen. Jeder hat unterschiedlich viel Zeitkapazitäten. Das ist auch völlig klar. Ich glaube, es geht um so eine Sehnsucht und eine Haltung, auch diese Bereitschaft, echt ehrlich zu gucken, sein Leben anzugucken und sagen, hey, wo kann ich mir Zeit rausnehmen, wo ich einfach bei Jesus bin, um diese Liebe wachsen zu lassen, weil die das Kernelement ist, weil sie das ist, was wir für Nachfolge brauchen. Die Motivation der Nachfolge ist immer Liebe. Es ist nicht, damit mache ich es richtig oder so. Es ist Liebe. Okay, ich versuche es jetzt zum Schluss nochmal so mit ein bisschen Seelsorge, so ein bisschen was Sanftes reinzubringen. Denn ich habe mir selbst gedacht bei der Briefvorbereitung, oh Mann, Mose, das ist hart, was du sagst. Und ich selbst schaffe das ja nicht. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du sagst, ich schaffe das doch gar nicht. Ich halte an super vielen fest. Und ey, ganz ehrlich, meine Liebe zu Jesus, da ist noch sehr viel Potenzial. Deswegen möchte ich uns allen das mitgeben, dass Jesus diese Worte ja nicht spricht, um uns zu überfordern, sondern dass er sie eigentlich aus dieser Haltung heraus sagt, er liebt dich und er möchte, dass nicht zwischen dir und ihm steht. Das geht ihm genauso. Und er ist ehrlich darin. Er sagt das, weil er das auch nicht möchte, dass irgendwas zwischen uns und ihm steht. Er möchte, dass wir ihm ganz nachfolgen können, von ganzem Herzen nachfolgen können. Das heißt, seine Motivation dahin ist auch Liebe. Er steht da nicht mit verschränkten Armen und sagt, so, gib alles auf und danach reden wir weiter. So, das ist nicht sein Anliegen. Das ist nicht der Jesus, der das sagt. Er sagt das, weil es auch sein Herz schmerzt, weil er weiß darum, dass du Nachfolge anfangen kannst, aber am Ende vor einer Bauruine stehen kannst, weil du nicht bereit warst, die Kosten zu überblicken und nicht bereit warst, alles hinzugeben. Und dann ist es mies, da kannst du scheitern, das kann die Hose gehen. Und weil Jesus ehrlich ist, sagt er das, weil er ehrlich ist, weil er uns liebt. Und sie kommt von einem Jesus, der uns das gezeigt hat, dass er uns liebt, der alles für uns gegeben hat. Und er hat es schon gemacht, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Sag doch, die Bibel, finde ich auch krass. Er hat es schon gemacht, er ist in Vorkasse und gesagt, okay, auch wenn sie diese Liebe ablehnen, ich mache es trotzdem, so sehr liebe ich sie. Ich liebe sie einfach, weil ich sie so sehr liebe. Und wenn wir unsere Rechte da abgeben, dann machen wir das, weil wir wissen, dass wir gehalten sind. Das ist ja auch die Grundlage. Wir machen das auf Grundlage unserer Rettung. Wir sind gehalten über Gott, der uns liebt, der uns das zuspricht, sagt, ihr seid gehalten, ich bin bei euch, vertraut mir. Wir geben Rechte auf, weil wir einen Herrn haben, der gut ist. Wir geben sie an Gott ab, an einen Gott, der wunderbar ist, der es gut mit uns meint. Er sagt, meine Gedanken über dich sind gute Gedanken. Ich liebe dich und ich habe Sehnsucht auch nach dir. Ich will, dass es dir gut geht. Und auch hier, wenn wir daran scheitern, haben wir immer wieder neue Möglichkeiten, immer wieder neue Chancen, neu anzufangen, wieder aufs Neue uns darauf einzulassen. Gott ist gnädig. Er ist gnädig, er ist gnädig, er ist langsam zum Zorn. Er hat unfassbar viel Geduld mit uns. Jesus sucht da keine perfekten Jünger, das sehen wir auch bei seinen Jüngern. Er sucht Menschen, die ihn aber lieben. Und die Menschen, die sagen, hey, ich schaffe das nicht immer, aber ich will nicht, dass irgendwas zwischen mir und dir steht. Ich will das nicht. Ich habe eine Sehnsucht bei dir. Ich möchte, dass da kein Konkurrent ist. Ich möchte, dass da nichts neben dir stehen darf. Und vielleicht ist das für uns heute so der nächste richtige Schritt oder der nächste Schritt, wo wir sagen können, hey Jesus, ich möchte dir da neu vertrauen. Ich möchte neu diesen Schritt gehen und dir vertrauen und sagen, Jesus, du darfst alles haben in meinem Leben. Ich will dir alles hingeben, koste es, was es wolle. Und ich möchte in deiner Nähe sein. Ich habe die Sehnsucht danach. Ich schaffe das vielleicht nicht immer, aber ich will einfach nicht, dass irgendwas zwischen mir und der Nachfolge dir gegenübersteht. Ich möchte nicht, dass mich da irgendwas auffällt.